60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und zu Gast bei Kunstvermittler Gerold Jahn. Hallo.
Ja, hallo. Guten Tag.
Unsere erste Folge über das Stillleben hat uns ja beide so begeistert und du hast mich natürlich überzeugt, dass wir noch eine Folge machen. Diesmal mit 4 außergewöhnlichen Bildern, die so typisch für das Stillleben eigentlich sind. Lass uns mal mit dem Franz Snyders anfangen. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Da gibt es ein Stillleben, schon der Titel ist gar nicht so still, wie man denkt. Stillleben mit einem Paar der Hündin und ihren Jungen. Und man sieht eine Szene. Was ist das für eine Szenerie?
Ja, das ist eine Marktszene, also ein Marktstand könnte es sein. Franz Snyders, der Maler, der vor rund 400 Jahren in Antwerpen quasi zum Protagonisten wurde dessen, was wir das flämische barocke Stillleben nennen, der wurde quasi hineingeboren in so eine Welt, die wir auf seinen Bildern sehen. Ja, seine Eltern, sein Vater führte einen gut gehenden Gasthof und sowas wie einen Marktstand, also hereingehende Tiere, die dann verarbeitet wurden, Früchte und so weiter. Das war sein Leben von Kindheit an. Und das widerspiegelt sich hier in dieser überbordenden Fülle, in der auch eben Bewegtheit ist. Und ich hatte ja in der damaligen Folge zum Stillleben gesagt, das Wort impliziert ja auch Leben. Das heißt, in diesen Bildern ist nicht alles still, sondern es ist durchaus auch Bewegung drin.
Du hast es gerade gesagt, es ist auch viel Leben in dieser Darstellung. Auf der rechten Bildseite erkennt man einen jungen Mann und eine junge Frau. Er greift ihr so ein bisschen ja unter den Arm. Ist das jetzt als Hilfe gemeint? Was erleben wir dort also, gerade mit?
Er möchte ihr jetzt nicht unbedingt helfen bei der Aufschichtung der einzelnen Tiere auf dem Marktstand, sondern er greift ihr so ein bisschen an den Arm, vielleicht später dann noch an die Hüfte, an den Rock, so ein bisschen. Es ist ein Annäherungsversuch. Äußerst interessant übrigens ist der technische Hintergrund. Die Gesichter hat ein gewisser Peter Paul Rubens gemalt in diesem Bild. Das Aha. ist nicht vom Pinsel von Franz Snyders, sondern Rubens malte in Kooperation oftmals Gesichter, Figuren. Und Franz Snyders, dessen Bild wir hier sehen, der bedankte sich in anderen Bildern, indem er dort Weintrauben malte, Äpfel, Früchte und so weiter. Es gab eine rege Kooperation zwischen dem weltberühmten Peter Paul Rubens oder Rubens und unserem Franz Snyders. Aber um deine Frage noch zu beantworten, es ist also eindeutig ein Annäherungsversuch, der hier recht keusch noch behandelt wird von der Magd. Sie weist auf einen Pfau, der vor ihr liegt. Ein Pfau, der ist ja nun nicht unbedingt zum Verspeisen geeignet, aber es wurde damals, glaube ich, auch so manch anderer Vogel noch gegessen. Der Pfau jedenfalls ist nach der Auffassung vieler Kunstexperten hier das Symbol der ehelichen Treue. Warum auch immer, aber auf jeden Fall hängt in diesen Bildern, gibt es eine Symbolik und sie weist eben auf den Pfau, um ihm zu bedeuten, junger Mann, du musst mir ehelich treu sein, dann hast du bei mir Chancen.
Aha. Mhm. Wenn man das Bild so auf sich wirken lässt, man kommt aber gar nicht so zur Ruhe, wie man das vielleicht von dem Stillleben ja, denkt. Das ist ein bisschen unordentlich.
Das mag dich überraschen, ja. Unordentlich, überbordend. Die Fülle der Natur, die Gabe der Natur, die Fülle der Produkte einheimischer Gefilde, aber auch exotischer Länder, das ist typisch für die flämische Malerei in dieser Zeit vor rund 400 Jahren. Bei den Holländern übrigens in den nördlichen Provinzen herrscht auch ein totales Chaos, herrscht auch Unordnung in dem Sinne. Naja, totales Chaos ist jetzt übertrieben, aber herrscht die große Unordnung. Aber bei den Flamen fällt auf, sind die Bilder großformatig, sehr, sehr großformatig, als sehr repräsentative, dekorative Ausschmückungen für größere Wohnräume zum Beispiel oder auch Schlösser gedacht, ja. Und wohlgemerkt, ein Stillleben bei denen jedenfalls, bei diesen Malern hier, das muss nicht immer unbedingt ein stilles Bild sein.
Bei dem Rundgang durch die Gemäldegalerie Alte Meister findet man ja nicht nur ein Stillleben, zum Beispiel von Franz Snyders, sondern es gibt jede Menge. Und eins sticht auch so ein bisschen hervor. Ich glaube, es ist wieder ein Niederländer, Willem Heda, der hat ein Frühstücksbild gemalt.
Ja, Willem Claesson Heda. Das ist vielleicht noch interessant, nebenbei mal gesagt, wenn man so einen Zweitnamen findet mit einem Z und einem Punkt, dann ist das der Vatersname. Also er hatte einen Vater, der hieß wohl Klaus, würden wir als Deutsche sagen, Klaus, Claesson, Wilhelm Claesson Heda. Und dieser Maler gilt als der wichtigste holländische Maler. Also wir waren ja nun in Antwerpen gerade, jetzt sind wir in Haarlem in der Nähe von Amsterdam. Ja, das war also zeitlebens sein Ort. Und seine Bilder kann man finden, ob nun in Washington oder im Louvre oder im Rijksmuseum in Amsterdam oder eben auch hier bei uns in Dresden. Wir haben hier vor uns ein Frühstücksstillleben, ein sogenanntes Banquetje, ein Banquetje, also da kann man jetzt sich vor dem Bild mal hinstellen und sagen, um Gottes Willen, was ist denn hier passiert? Da ist ja ein Glas umgeworfen, da sind lauter kleine Glassplitter auf dem silbrig glänzenden Tablett zu finden. Dann ist ein Buckelpokal, ein glänzender, voluminöser Buckelpokal umgeworfen, aus dem wohl alles herausgeflossen ist. Dahinter steht ein Glas mit trüber Flüssigkeit, vielleicht ein Bier, das damals nicht so klar war wie das heutige Bier, nicht gefiltert. Tja, es lässt sich hervorragend sinnieren, dass hier vielleicht gerade mal ein Frühstück unterbrochen wurde oder dass derjenige jetzt vielleicht seinen Rausch austrinkt, ja, nachdem er die Nacht durchzecht hatte, dann hier eine Brombeerpastete angebrochen hat, etwas gegessen hat noch und getrunken und jetzt vielleicht ja, einen seligen Schlaf gerade schläft.
Ach so, du meinst so eine Art Katerfrühstück?
Ja, durchaus. Also was man in diesen Bildern so alles lesen kann. Es stammt übrigens aus dem Jahre 1631 und ist das in meinen Augen, was wir uns als Klischee vorstellen, wenn wir das Wort Stillleben hören. Ja, geht es dir auch so?
Mir geht's auch so und du hattest, oder wir hatten das schon ja bei dem vorhergehenden Bild, es ist eine ordentliche Unordnung.
Das ist typisch für die Niederländer, kann man generell so sagen, bei den Franzosen, da herrscht eher so Ordnung. Die lieben die Stapelung von Dingen, dass die Dinge ordentlich angeordnet sind, aber bei den Niederländern, damit meine ich sowohl im Norden als auch im Süden, also Holland und Flandern, da herrscht hier die große Unordnung.
Ich hätte gern das Rezept dieser Brombeerpastete, die sieht sehr verführerisch aus.
Ja, darin ist Zucker. Danke für die Frage. Darin ist Zucker, darin ist sicher auch Nelke, gemahlener Zimt, Muskatnuss vielleicht. Also exotische Gerüche, exotischer Geschmack. Dinge, die für uns heute nun fast selbstverständlich sind. Die kann man kaufen in jedem Supermarkt, aber in der damaligen Zeit aus den Überseekolonien in die Niederlande importiert. Sehr luxuriös. Zucker konnte man sich damals nicht einfach so leisten. Auch die Nüsse übrigens, die man davor sieht, die sind nicht so einfach zu haben. Das muss schon bezahlt werden. Und beim Zucker, beim braunen Rohrzucker in der Brombeerpastete, kann man durchaus auch den kritischen Gedanken einbringen. Das alles kommt von den Kolonien, ja, das alles kommt von den Plantagen in den Kolonien. Der Begriff Sklavenhandel spielt hier auch mit eine Rolle. Ich will das jetzt nicht zu lang ausbreiten, aber ich denke, das sollten wir auch mit bedenken.
Damit sind die Niederländer damals reich geworden.
Genau, damit sind sie reich geworden und das wollen sie auch selber sehen und das wollen sie auch selber präsentieren. Deswegen, solche Bilder waren kommerziell ein riesiger Erfolg, auch wenn die Kunsttheoretiker ja, Stillleben als sehr niedrig einstuften, haben sie doch überall in den Haushalten, aber auch in Schlössern zum Beispiel, ihren Platz gefunden und die Maler konnten davon meist ganz gut leben.
Was mir auffällt, ist, dass der Hintergrund ziemlich monochrom gehalten ist, also man sieht keine Wohnungseinrichtung oder gar ein Fenster. das ist so ein gräuliches Grün, was sich dann auch wieder im Glas wiederfindet.
Ja, das hast du sehr gut beobachtet, genau. Finde ich ja lustig, den Ausdruck, ein gräuliches Grün. Also mit gräulich ist sicher grau gemeint. Ja, denn es ist ja nicht, also es ist so olivgrün, ein wenig grau, ein Ton. Das nennt man eben auch bei den Niederländern ein monochromes oder monochromes Banketje. Banquette, also ein Bankettchen, also ein kleines Frühstücksbild, monochrom gehalten. Was dieses Bild so besonders macht oder den Typ dieser Bilder, ist die perfekte Arbeit, die perfekte Behandlung von Licht und Schatten, sodass man meint, zum Beispiel diesen getriebenen Buckelpokal direkt vor sich glänzen zu sehen und den anfassen zu können. Ja, ein getriebener Pokal, übrigens, im Deutschen sagt man ja etwas übertreiben. Wenn das so ausgetrieben ist und die Wandung zu dünn ist, dann war das übertrieben. Aber das nur mal nebenbei. Ja, so ein Buckelpokal, der leuchtet uns hier entgegen. Dann das Glas etwas dezenter, dieser sogenannte Römer, ja, für den Wein, um den Wein zu rühmen übrigens. Und mit den sogenannten Nuppen unten, das ist alles perfekt dargestellt in 3D. Also die Arbeit mit dem Licht macht dieses Bild so ganz besonders.
Und fasziniert ist auch die Spiegelung auf dem Tablett.
Ja, die Spiegelung ist perfekt ausgeführt und begeisterte sicher auch den Auftraggeber. Und der hat dafür gern das Geld bezahlt.
Und man erkennt es gar nicht so auf den ersten Blick, weil es ein sehr ungewöhnliches Objekt ist. Unter diesem Buckelpokal liegt noch, ich glaube, es ist eine Uhr.
Ja, eine kleine Taschenuhr. Das ist meist mit einem blauen Band ein Schlüssel noch dazu, ein Vanitas-Symbol. Vanitas, also die Vergänglichkeit, wird hier dargestellt. Die Zeit läuft und wenn du diese Uhr immer wieder aufziehst, wenn du sie noch aufziehen kannst, dann geht dein Leben auch weiter. Aber es kommt vielleicht mal der Augenblick, es kommt sicher der Augenblick, nicht nur vielleicht, wo du diese Uhr nicht mehr aufziehen wirst. Sie wird ablaufen, genau wie dein Leben auch vergehen wird. Also der umgefallene Pokal, dieser Buckelpokal, aus dem ist die Flüssigkeit verschwunden, es ist das Leben ausgelaufen oder die Uhr, der symbolisiert auch die Vergänglichkeit. Übrigens auch als anderen Gedanken den unglaublichen Luxus, denn so eine Uhr zu besitzen, nun dazu brauchte man schon entsprechende finanzielle Möglichkeiten. Auch das gebrochene Glas zum Beispiel ist dieser Vanitas-Gedanke. Ja, es ist ja in diesem Bild auch linker Hand ein Glas zu sehen, das umgekippt ist und dort sind die ganzen Splitter. Also immer wieder Memento Mori, denke an die Vergänglichkeit, gedenke an den Tod oder denke an den Tod.
Na, dann hoffen wir, dass er das Frühstück überlebt hat.
Ich hoffe es auch. Übrigens, was ich unbedingt noch anmerken muss, dazu müsste man allerdings in unser Museum sich mal begeben, denn ich weiß nicht, ob man es im Internet überhaupt so herausholen kann. Der Rahmen dieses Bildes ist was Besonderes. Im linken Bereich sieht man nämlich zwei Scharniere und da gibt es also eine Schlüsselöffnung auf der rechten Seite. Und dies ist so ein besonderer Rahmen, wenn ein hochrangiger Gast kam, ein König aus einem anderen Lande, dann wurde er als ganz besonderer Gast eben behandelt. Das war so ein bisschen Show-Effekt. Da gab es nämlich das Privileg, den Rahmen zu öffnen und dann das Bild ohne jegliches Glas direkt betrachten zu können. Ist eher eine Spielerei in meinen Augen, aber interessant ist es allemal.
Unser nächstes Bild auf dem Rundgang ist so fast mein Lieblingsbild. Das ist ein Steckbrett. Und ich musste erst mal nachschauen, was damit gemeint ist. Aber es ist, glaube ich, eine historische Pinnwand.
Ja, das ist also auch mein Lieblingsbild, das ich auch in früheren Jahren immer schon als Teil meiner Führung kurz mal gezeigt habe. Schaut mal, wie effektvoll das in 3D, ja, so voluminös herausgearbeitet ist, dass du kaum glaubst, das sei gemalt. Und jetzt kann man sich vorstellen, vielleicht noch dieses Bild hängt auf genau solchem Holz. Also die Rede ist von Valerin Vaillants Steckbrett mit den Briefen unter roten Bändern aus dem Jahre 1658. Und jetzt stellt man sich vor, dieses Bild hängt direkt auch auf so einer Wand aus konkretem Holz, sodass du es nicht unterscheiden kannst.
Absolut nicht. Man will eigentlich zugreifen. Auf diesem Brett sind so Fäden gespannt und hinter den Fäden klemmen dann Briefe, um das mal so deutlich noch zu machen, und natürlich noch ein Schreibgerät, eine Feder und ein, ja, ein Federhalter.
Federmesser?
Oder ein Federmesser, genau. Aber ich würde ganz kurz wissen, wer ist dieser Maler?
Der Maler heißt Valérien Vaillant. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Er kam aus einer französischsprachigen Gegend, aus der Stadt Lille. Da ist er geboren worden, in französisch Flandern damals. Französischsprachige Gegend, aber gehörte zu Flandern. Das ist übrigens die Gegend, wo die Sties zu Hause sind, ja, Nordostfrankreich. Dort ist er gebürtig, hat dann gearbeitet mit seinem Bruder, zum Beispiel in Schloss Heidelberg, also im Heidelberger Schloss. Arbeitete für den Kurfürsten von der Pfalz. Auch Paris, nach meinem Wissen, also verschiedene Stationen. Auf jeden Fall arbeitete er unter anderem auch im Schloss Heidelberg, und dort ist wohl auch dieses Bild entstanden im Jahre 1658. Also Valérien Vaillant, um es nochmal zu sagen, war französischsprachig, war aber im deutschsprachigen und im niederländischen Raum unterwegs und tätig.
Jetzt würde ich mich natürlich fragen, sind das denn reelle Briefe, sind das denn reelle Adressaten, oder ist das die Fantasie des Künstlers, dort irgendwas draufzuschreiben?
Ja, das ist das Wunderbare. Auf diesem Steckbrett mit den diagonalen roten Bändern, befestigt mit diesen ja glänzenden Reißzwecken, sind konkrete Briefe, konkrete Dokumente, die du zu greifen glaubst. Ja, du kannst die anfassen, und jetzt lohnt es sich also mal, in das Detail zu gehen. Wie mit der Lupe, lasst uns mal das Bild näher untersuchen. Wir sehen also, wann es gemalt wurde. Oben im Jahre 1658 ist anscheinend, oder sagen wir hier scheinbar, mit Kreide angemalt. Ja, das Jahr 1658 kann später vielleicht nochmal näher erläutert werden. Und im Zentrum, diesen Brief, wenn wir den näher anschauen, da können wir entziffern, ja, dass das gemalt wurde, oder der Brief geschrieben ist an Valérien und Bernard Vaillant.
An den Künstler selber.
Genau, an den Künstler selber adressiert. Vaillant, übrigens in Deutschland sicher bekannt auch als Sanitärfirma, ist dieser selbe Name. Vaillant bedeutet übrigens interessanterweise der Tapfere.
Aha.
Starke oder Tapfere. Genau, und da liest man also Valérien und Bernard Vaillant, und dann liest man Heidelberg mit Y geschrieben.
Wo er das Bild gemalt hat.
Heidelberg, genau, da haben die Brüder damals gelebt und gearbeitet.
Und was ist auf den anderen Briefen?
Ja, im rechten unteren Bereich, wohlgemerkt, da ist so ein sogenanntes Federmesser befestigt. Und dort bei dem Brief kann man lesen als Namen David und Peter Neufville. De Neufville, ja, das waren ursprünglich, waren sie meines Wissens Stoffhändler, ihre Vorfahren, und haben dann angefangen mit dem Geldverleihen, und daraus entstand nach meinem Wissen in der Mitte des 17. Jahrhunderts eine Bank, die später in Frankfurt am Main ansässig war. Frankfurt am Main. Und diese beiden Brüder sind mit Sicherheit auch die Auftraggeber und Besitzer, die ersten Besitzer des Steckbretts, das wir hier vor uns haben. Die gelten übrigens als Mitbegründer der Frankfurter Börse. Das sind also tolle Geschichten, die man dann ermitteln kann. Es gibt heute noch nur eine Tafel in Frankfurt am Main, irgendwie am Hasenkrug oder Hasenberg. Auf jeden Fall mitten in Frankfurt am Main stand mal ihr Bankhaus. Die haben in den Anfangsjahren einem gewissen Herrn Rothschild Geld damals geborgt.
Ah, ja, den berühmten Rothschild-Banker.
Genau, genau. Und das Haus ist wohl zerstört worden im Krieg, aber da gibt es heute eine Gedenktafel der Neufville-Stiftung. Also das ist mal ein Ausflug in die reale Geschichte. Und das kann man daraus lesen, aus diesem Steckbrett.
Hilf mir, weißt du, was man mit einem Federmesser macht?
Damit kann man Dinge schnitzen. Damit kann man auch eine Gänsekielfeder anschnitzen oder anschärfen, damit sie wieder besser schreibt. Also das ist die Funktion eines Federmessers.
Jetzt muss ich noch mal dumm fragen, entschuldige bitte, aber ist das jetzt auf ein Holzbrett gemalt, oder ist das Holzbrett auch gemalt?
Das Holzbrett ist gemalt, also das ist kein Holzuntergrund. Nach meinem Wissen ist das Papier auf Leinwand, müsste man nochmal genau schauen, aber es ist definitiv nicht auf solches Holz gemalt, sondern das Holz, die ganze Maserung, ist in Perfektion durch den Pinsel des Malers entstanden.
Verrückt.
Ja.
Du hattest vorhin das Jahr 1658 erwähnt. Was ist das Besondere an diesem Jahr?
Ja, in diesem Jahr ist dieses Bild entstanden und da waren die Neufville-Brüder, die dieses Bild ja bestellt haben, Teilnehmer an den Krönungsfeierlichkeiten in Frankfurt am Main. Der neue Kaiser des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation wurde gekrönt, Leopold I. aus dem Hause Habsburg. Ein junger Mann damals noch, der jahrzehntelang die Geschicke des Heiligen Römischen Reichs führen sollte, unter anderem auch in Kämpfen gegen die Osmanen. Und zu diesem Anlass war natürlich sowohl die Adelselite anwesend, jedenfalls der befreundeten Länder, und auch die Geldelite, der Geldadel. Und zu dem Geldadel gehörten auch unsere Neufville-Brüder. Die waren Geldgeber für Könige und andere Potentaten, waren übrigens auch Finanziers von so manchem Krieg. Das ist ein Thema damals wie heute, nicht wahr? Und deswegen also ist dieses Jahr 1658 durchaus ganz interessant.
Was ich gelernt habe bei der Vorbereitung, er soll eine neue Technik erfunden haben, die sogenannte Schabkunsttechnik. Was ist das?
Also übrigens, man kann ein Selbstporträt von diesem Valerin Vaillant finden bei uns in Deutschland, in Berlin, in der Gemäldegalerie. Er hat dieses Stillleben hier, dieses sehr ungewöhnliche, eigenwillige Stillleben geschaffen, neben seiner eigentlichen Tätigkeit als Schabkunstradierer, Mezzo Tinto. Unter dem Stichwort kann man es auch mal herausfinden, irgendwo im Lexikon oder im Internet. Mezzo Tinto, das ist eine Art, ja, wie beim Kupferstechen so ähnlich. Da nimmt man eine Metallplatte und da wird mit Rädchen, mit kleinen, feinen Stahlzähnen, wird dort die Oberfläche aufgeraut, hin und her, mehr oder weniger stark. Und damit bekommt man eine Schattierung erarbeitet. Also da wird dann Farbe reingefüllt und dann wird gedruckt. Das ist also ein Tiefdruckverfahren, die Schabkunst. Ja, ich kann auch nur sagen, ich bin in der Beziehung jetzt kein absoluter Fachmann, aber das ist sein eigentliches Hauptaugenmerk gewesen. Nicht die Malerei, wie wir hier sehen, sondern diese sogenannte Schabkunst oder Mezzo Tinto genannt.
Ich habe es verstanden. Ist er dann in Deutschland geblieben?
Also der war in Paris zum Beispiel und dann ging er nach Amsterdam in seinen letzten Jahren. Ja, er ist gestorben im Jahre 1677, also er ist ein bisschen über 50 Jahre alt gewesen, als er gestorben ist, 1677 in Amsterdam. Dort in seinen letzten Lebensjahren hat er überwiegend noch Porträts gemalt.
Also es muss ein toller Künstler gewesen sein, das Bild sieht so täuschend echt aus. Wie geht es dir?
Es ist die Täuschung unserer Augen. Ja, und die findet man übrigens auch schon in anderer Form in alten Gemälden. Es gibt einen Begriff dafür im Französischen, Trompe l'œil. Ja, ich hoffe, ich spreche das wieder richtig aus. Also Trompe l'œil. Trompe ist der Betrug oder die Täuschung und l'œil ist das Auge. Der Holländer hat dafür oder der Niederländer hat dafür ein lustig klingendes Wort, nämlich Oogbedriegen, also Augen betrügen. Wir würden vielleicht auch sagen Illusionsmalerei, das wäre der internationale Begriff, den man vielleicht auch ganz gut versteht, illusionistisch. Also die Augen werden tatsächlich hier betrogen, im guten Sinne.
Im absolut guten Sinne. Das nächste Bild auf unserer kleinen Stilllebenreise ist von einem Künstler, der heißt Abraham Mignon und ist so eins, wo ich sage, das ist ein typisches Stillleben für mich. Wir sehen Blümchen.
Blümchen, ja. Einen prachtvollen Blumenstrauß sehen wir bei unserem Maler, der Abraham Mignon hieß, also ein französischer Name, gebürtig in Frankfurt am Main. Mignon übrigens bedeutet niedlich. Ja, ganz lustig, sein Familienname. Abraham Mignon ist ein Maler, der vor allem das Blumenstillleben in Europa berühmt gemacht hat. Er hatte natürlich einen, ja, ich würde nicht sagen Lehrer, sondern er hatte Einfluss wir bekommen von Jan de Heem, einem niederländischen Maler. So ist dieser Mignon zwar gebürtig in Deutschland mit französischem Familiennamen, aber eigentlich auch künstlerisch als ein Niederländer einzustufen. Jan de Heem, das lohnt sich mal, den aufzurufen, war sein Vorbild, er hatte eine größere Werkstatt und dort war eben unser Mignon tätig.
Was auf dem Bild sofort auffällt, ist dieses Spiel mit Hell und Dunkel.
Das ist also ein kontrastreiches Bild, das auch Kühle eigentlich ausstrahlt, wenn man es vergleicht mit diesem Jan de Heem, der eine wärmere Farbgebung bevorzugte. Ihre Bilder aber sind zum Verwechseln ähnlich auf den ersten Blick. Ja, da gibt es meistens eben einen großen Blumenstrauß, ein großes Blumenbouquet, bei dem man sich gar nicht satt sehen kann an den verschiedenen Rosen und Enzian und Tulpen und was nicht alles dort zu finden ist. Wenn man aber bei unserem Mignon mal näher hinschaut, dann fällt einem auf, da gibt es nicht nur Blumen, ja, da gibt es auch Insekten, Raupen und so weiter.
Aha, wo muss ich denn da hinschauen?
Na, einfach mal auf die Blätter schauen, auf die Zweige, da fliegt eine, ja, da gibt es eine Fliege, da gibt es eine Biene, da ist ein Falter und beim Falter bin ich dann auch schon quasi beim Thema.
Was hat denn ein Falter, beziehungsweise was haben denn die Insekten auf diesem Bild zu suchen? Man will sie ja eigentlich so ein bisschen beiseite wedeln.
Ja, da kann man eben hineininterpretieren oder herauslesen. Mignon wollte uns sagen, nichts ist unendlich. Eine Blume wird geboren quasi, sie wächst, sie blüht, erblüht wie eine schöne junge Frau. Sie bleibt dann eine Weile eine sehr schöne Blume, aber irgendwann ist die Blume dann auch verwelkt oder sie wird durch Insekten und sie wird durch Insekten dann zerlegt in ihre Einzelteile quasi. Nichts ist unendlich, es ist ein ständiges Kommen und Gehen, es ist eine Geburt und auch ein Sterben. In einem der Bilder von seinem Lehrer Jan de Heem finden wir ein Vogelnest und daneben einen toten Vogel liegen. Gebürtig oder geboren und gestorben, beides in einem Bild. Und in den Bildern von unserem Abraham Mignon finden wir eben ständig, dass die Blätter schon zerfressen sind, dass die Blüten welken. Und so ist eben hier wieder dieser Vanitas-Gedanke zu finden, die Vergänglichkeit unseres Lebens.
Das wollte ich gerade sagen. Er versteckt das auf diesem Bild auf sehr geschickte Art und Weise. Man ist erstmal von dieser Pracht und von dieser Fülle beeindruckt, aber dann so heimlich still und leise fliegt und kreucht und fleucht es.
Genau, und es lohnt sich übrigens nochmal in die Bilder zu schauen. In den meisten Bildern von Abraham Mignon finden wir Vasen, in denen sich ein Fensterkreuz spiegelt, wenn man mal genau hinschaut. Nicht in dem Bild mit dem Vogelnest, aber in anderen, wenn man ein Bukett von ihm aufruft. Also einfach mal Abraham Mignon aufrufen und mal schauen. Da findet man sowohl bei Jan de Heem als auch bei Abraham Mignon oder auch bei Maria von Oosterwijk finden wir solche kleinen Details. Da muss man aber suchen, eine Spiegelung.
Und warum gibt es die dort?
Das ist das Spiel mit der Schönheit. Das gibt es übrigens schon bei Jan van Eyck. In grauer Vorzeit im 15. Jahrhundert, dass man also ein Fenster oder andere Dinge entdecken kann in einem Spiegel.
Jetzt haben wir so ein paar Insekten auf diesem Stillleben schon entdeckt. Hat eigentlich irgendeiner auch mal Insekten benutzt für Stillleben?
Naja, benutzt in dem Sinne, ja.
Also oder abgebildet ist vielleicht besser.
Abraham Mignon ist ja hier unser Beispiel dafür. Und es ist vielleicht eine sehr interessante Geschichte, dass er in seinen letzten Lebensjahren sich in Frankfurt am Main, glaube ich, niedergelassen hatte. Er ist übrigens gestorben in Wetzlar in Hessen. Und Abraham Mignon hatte zum Lebensende noch eine Schülerin mit interessantem Namen, Sibylla Maria Merian. Wer sich auskennt, der weiß, Merian, da gab es doch diesen Kupferstecher Merian mit seinen Stadtansichten. Der hat viele deutsche Städte porträtiert und seine Tochter gut ausgebildet. Und sie lernte dann weiter bei unserem Abraham Mignon die Feinheiten der Insekten darzustellen oder eben auch von Blüten, von Pflanzen. Und diese Merian ist heute in der Fachwelt noch ein großer Begriff, denn sie malte Standardwerke von Insekten. Ägypten ferner Länder. Sie war in Suriname, Südamerika. Ja, da gab es also zum Beispiel von der Stadt Amsterdam die Finanzierung für diese Art Studienreise und hat dort ja viele, viele hunderte Insekten gemalt und so akribisch dargestellt, dass man sie in Fachliteratur heute noch findet, in Standardwerken, Insekten und auch botanische Dinge, eben Blüten, Pflanzenarten und so weiter. Also es lohnt sich mal unter dem Namen Merian mal zu schauen, das ist die Falterdame. Es gibt sogar einen Roman oder ein Buch darüber, die Falterdame.
Ach, das ist ja verrückt. Sie hat sozusagen dann wissenschaftliche Arbeiten bebildert.
Ja, da geht es also nicht mehr um die Schönheit einfach der Natur, sondern ganz konkret um die Mannigfaltigkeit der Natur und eine Kategorisierung. Ja, also hochwissenschaftlich, aber entstanden aus unserem, ja, von unserem Stilllebenmaler, wenn man so will, von Abraham Mignon.
Wieder ein Bild mit vielen Geschichten und mit viel Geschichte. Vielen Dank, Gerold.
Sehr gerne geschehen.
Das waren 30 Minuten Kunst. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.